ich glaube, das mit uns, das funktioniert nicht mehr so richtig.
Ich weiß, dass ich wahrscheinlich nie wieder jemanden finden werde, der so toll ist wie du. Aber ich finde, irgendwie ist es vorbei.
Und bevor es mit der Folge losgeht, wollte ich euch noch einmal an Podimo erinnern. Podimo ist eine App, auf der ihr ganz viele verschiedene Podcast-Shows hören könnt, auch viele, die sich mit Liebe und Trennung beschäftigen. Und die sind hinter einer Paywall, die kostet normalerweise 4,99 € im Monat. Wenn ihr über podimo.de/breakup euch ein Probeabo bucht, dann zahlt ihr nur 99 Cent und könnt also ganz günstig mal reinschauen. podimo.de/breakup findet ihr alles und ja, wenn das was für euch ist, würde ich mich freuen, wenn ihr es da mal ausprobiert. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
Hallo, ich bin Charlotte und ihr hört Breakup, den Podcast übers Schlussmachen. Ich bin über eine App mit Anne in Berlin verbunden. Hallo Anne, schön, dass du da bist.
Hallo.
Wir haben gerade schon ein bisschen gesprochen und jetzt die Kameras ausgemacht, um hier eine gute Aufnahme zu haben. Ich freue mich total, dass du mir vor ein paar Wochen geschrieben hast und auch, dass wir jetzt miteinander sprechen, weil ich deine Geschichte total spannend fand und glaube, dass die auch, ja, dass die doch vieles hat, was auch andere schon erlebt haben und womit man sich verbinden kann. Auch wenn die, das kann man glaube ich sagen, schon eine besonders heftige Geschichte ist auch, oder?
Ja, ich aus meiner Sicht finde das auf jeden Fall auch. Aber gut, ich bin auch betroffen. Ja, und vielen Dank, dass ich hier sein darf und meine Geschichte erzählen darf. Das freut mich, weil ich habe auch viele Geschichten gehört und ich fand immer, dass mir das geholfen hat, weil ich halt aus jeder Geschichte so was lernen konnte. Also Gedanken, die andere Menschen haben, die haben mich weitergebracht.
Voll cool, das freut mich zu hören. Du hast mir ja geschrieben, die Geschichte hätte Netflix-Potenzial. Und da ist man natürlich als Journalistin sofort, dass man sagt, oh, erzähl mir mehr. Ich lasse dich gleich von Anfang an beginnen, aber für mich war so, als ich deine Geschichte in der Mail gelesen habe, war das Gefühl, was ich erstmal hatte, war schon, dass ich so ein bisschen wütend wurde. Also, dass ich bei vielen dachte, das kann echt nicht wahr sein, was da passiert ist. Und ich wollte dich zu Beginn fragen, ist das auch so das Gefühl, was du gerade hast oder wie schaust du gerade auf diese Geschichte, die ja dein Leben ist?
Ja, wütend war ich also nie so richtig. Also ich bin halt eher traurig und enttäuscht. Und ja, das war halt so absurd. Ich stecke halt in dieser Geschichte und dachte mir, das kann doch nicht sein. Ich komme mir vor wie in irgendeiner schlecht gescripteten Netflix-Serie. Das kann, also ja, wie kann das sein, dass das wirklich passiert in meinem Leben? Also so. Das ist eher mein Gefühl und dann halt immer mehr verbunden mit eben Traurigkeit, so gar nicht so Wut.
Ja, kann ich gut verstehen. An das Gefühl kann ich mich auch noch erinnern bei meiner Trennung 2018, dass ich so dachte, das kann doch nicht die Realität sein, was ich hier erlebe. Vielleicht willst du am Anfang anfangen. Du hast mir erzählt, deinen Nochmann hast du schon in der Schule kennengelernt, oder?
Genau, wir haben uns in der Schule kennengelernt, haben zusammen Abitur gemacht, sind dann zum Studieren gemeinsam in eine Stadt gegangen. Also er hat erst studiert und ich habe eine Ausbildung gemacht und habe dann auch nochmal studiert. Und ja, so haben wir halt 10 Jahre da verbracht und das ist ja auch so eine wichtige Zeit im Leben, also Studium, Ausbildung, da entwickelt man sich ja rasant weiter im Leben. Also
voll, man wird zusammen erwachsen.
Ja, sicherlich Pubertät und so ist auch spannend, aber ich glaube zwischen 20 und 30, das ist so eine echt spannende Zeit im Leben und auch so wichtig für die Persönlichkeit, so Persönlichkeitsentwicklung. Also ja, ich finde, wir sind da auch zusammengewachsen, also sowas verbindet halt und hat halt viel gemeinsame Geschichte.
Mhm. Was habt ihr denn so gemacht, also wenn ihr da zusammen erwachsen geworden seid, zusammen diese Ausbildungen durchlaufen habt und so, wie war eure Beziehung so? Wie würdest du das sagen, wart ihr... Seid ihr viel gereist? Hattet ihr es lustig miteinander? Habt ihr viele Gespräche geführt? Wie war das?
Ja, also wir sind auch gereist, auf jeden Fall. Aber wir waren ja Studenten. Also ich meine, das waren dann halt auch mal so Reisen zu irgendwelchen Verwandten. Und dann haben wir da halt Zeit verbracht oder so. Aber ja, also wir hatten es lustig. Wir haben auch relativ früh halt dann auch zusammen gewohnt. Er hatte mit zwei Freunden in einer WG gewohnt und dann ist jemand ausgezogen und ich bin dann da eingezogen. Und ja, wir hatten halt so ein lustiges, also was heißt lustiges WG-Leben. Also wir haben in einer WG gewohnt und ja, eben viel Zeit miteinander verbracht, Gespräche geführt, gegessen. Ja, also wir hatten viel Austausch, weil wir ja einfach auch viel Zeit miteinander verbracht haben. Dadurch auch, dass wir zusammen gewohnt haben.
Und du hast dich wohlgefühlt in der Zeit. Also es war eine ehrliche und gute Beziehung, auch jetzt so in der Rückschau.
Ja, also
schön.
Wir hatten immer eine Beziehung, wo jeder viele Freiheiten hatte. Also wir haben ja unterschiedliche Studiengänge studiert und dann hat man ja einen unterschiedlichen Bekanntenkreis. Und ja, ich habe noch ein zeitaufwendiges Hobby und so. Mein Mann ist
Was
auch
ist dein Hobby?
Viel Fahrrad gefahren. Reiten.
Ach cool, ja.
Ja. Und mein Mann ist viel Fahrrad gefahren und laufen und so. Also so, dass man jeder halt auch so seins gemacht hat und ja, aber trotzdem immer zusammen war.
Und das klingt auch so entspannt, also so wie man in dieser Zeit auch, glaube ich, gerne Beziehungen führt, wo man eben sich Freiraum lässt und findet, es gibt nichts Schlimmeres als Paare, die so die gleichen Jacken anhaben und die Sätze des anderen vollenden und so, wo man so ein bisschen auch das cool findet, dass jeder so sein ganz unabhängiges Leben hat, oder?
Genau, also mir hat es gefallen. Also
ja, und dann seid ihr irgendwann nach Berlin gezogen, nicht wahr?
Genau, und dann habe ich hier einen Job gefunden und er ist dann auch nachgekommen. Also er hatte sowieso auch schon was Kurzfristiges in Berlin und ist dann aber nach, also hat dann eben irgendwie eine Stelle in der Elternzeitvertretung bekommen und war dann auch in Berlin. Und das wurde dann ziemlich schnell eine feste Anstellung und also ja, so dass wir dann örtlich etwas gebunden waren.
Okay. Und ihr habt dann zusammen gewohnt und wart auch schon ein bisschen älter, also wart jetzt keine Studis mehr.
Genau, also das war so, wir sind 2000 oder ich bin 2012 nach Berlin gekommen.
Da warst du so 30, oder?
Genau.
Und wenn man dann so Anfang 30 ist und zusammenzieht und so, war das dann der Moment, wo du gedacht hast oder wo ihr gedacht habt, jetzt gründen wir vielleicht eine Familie oder wie war da so der Status eurer Beziehung?
Ja, aber bei mir war die berufliche Situation immer so ein bisschen unsicher. Also ich hatte immer nur so befristete Verträge und ich konnte in meinem beruflichen Umfeld auch tatsächlich sehen, wie das so ist, wenn dann ein Kind kommt.
Ja.
Und wie das in meinem Arbeitsumfeld konkret gehandhabt wurde. Und das war nicht so
positive Einflüsse. Du bist Wissenschaftlerin, oder?
Aktuell arbeite ich nicht ich arbeite nicht mehr in der Wissenschaft, aber damals hatte ich halt so eine Stelle als wissenschaftliche Mitarbeiterin und und deswegen habe ich immer, also war das sowas, wo ich gesagt habe, das würde ich jetzt aktuell noch nicht nachmachen wollen. Aber klar, ich habe das jetzt nicht so ausgeschlossen, aber ich habe immer gesagt, ich muss so ein Kind auch finanzieren können. Also ich finde es halt für mich nicht gut, wenn ich das nicht finanzieren kann. Und ja, deswegen war meine berufliche Situation auch schon, also deswegen haben wir das so ein bisschen nach hinten geschoben.
Okay, und wie war es aus seiner Sicht? Also hätte er sich das vorstellen können? Hat er sich das gewünscht oder fand er auch, wir haben ja noch viel Zeit?
Ich glaube, zu dem Zeitpunkt fand er auch, dass wir noch viel Zeit haben.
Und wie ging es dann weiter?
Ich glaube, bei ihm kam das auch erst später, wo er dann so die Kinder von anderen, die dann halt so in so einem Alter waren, dass man was mit ihnen unternehmen konnte, so, weiß ich nicht, 4, 5, vielleicht auch 3 oder so, dass er dann gesehen hat, dass er das ganz toll findet. So.
Wie habt ihr dann darüber gesprochen oder wie war da so eure Planung, du mit der etwas unsicheren Stelle Er wünscht es sich irgendwie. Habt ihr dann so überlegt, okay, wie machen wir das jetzt? Oder habt ihr mehr so einfach vor euch hingelebt? Habt ihr da so einen Plan zusammen gehabt?
Ich glaube, also da haben wir mehr vor uns hingelebt. Ich habe auch, ich bin ganz gut darin, mein Alter zu ignorieren. Und
das ist eine Superpower. Das ist gut.
Ja, habe dann halt das halt noch für mich aufgeschoben. Und dann habe ich auch noch mal was anderes beruflich gemacht, wo ich dann einfach auch 2 Jahre weniger Geld zur Verfügung hatte. Und ja, dann stand das halt danach an. Ja, und mein Mann, wir waren recht lange, also 21 Jahre zusammen, aber verheiratet sind wir noch gar nicht so lang. Das lag daran, dass er, also mir war das jetzt auch gar nicht so wichtig. Also ich finde, also ich lehne das Konzept der Ehe jetzt nicht ab, aber ich finde, man braucht es nicht unbedingt. Also ich finde, wenn man sich entscheidet, zusammen zu sein, dann übernimmt man so eine gewisse Verantwortung für den anderen und für die Beziehung. Und das ist halt eine Entscheidung. Und dafür brauche ich jetzt in meinem Verständnis nicht zwangsläufig irgendein Dokument, wo ich drauf unterschreibe.
Und was so die Feier angeht oder so, war das was du dir gewünscht hast oder hat das für dich nicht so die Rolle gespielt, so einmal?
Nee, gar nicht. Also ich hatte nie so diesen Kindheitstraum, ich werde mal weiße Braut und alles so ein Prinzessinnenkleid oder so. Das ist gar nicht. Ja. Also nee, wir waren auch auf so vielen Hochzeiten von Freunden und ich habe das immer beobachtet, dass eigentlich, also ich weiß gar nicht, ob die einen schönen Tag hatten. Ich habe immer den Eindruck gehabt, die ziehen das Programm ab für andere und das ist einfach nur ein mega Stress. Also das war nicht mein... Also damit konnte ich gut leben und ja, mein Mann fand das Konzept der Ehe, glaube ich, immer schon überholt.
Ja.
Er wollte halt immer frei sein. Also er hat immer gesagt, er möchte einfach seinen Koffer packen und dann gehen können, so immer diese Option haben. So.
Das ist ja schön. Das ist ein schönes Bild, wenn man das immer mal wieder so bringt.
Ja, oh, aber das zeigt da ja jetzt, dass es auch so geht.
Das stimmt.
Also trotzdem.
Ja, mir geht das übrigens auch so. Also ich habe es noch nicht so gesagt, aber ich bin jetzt gerade auch schwanger und in auch so einer Lebensphase, wo man eben zusammen plant und überlegt, wie machen wir das alles und sich natürlich auch mal fragt, sollten wir heiraten? Und ich kann das total nachfühlen, was du gerade erzählst, dass ich auch irgendwie immer das Gefühl hatte, nee, brauchen tue ich das jetzt nicht. Also, dass ich jetzt irgendwie in Weiß heiraten muss oder dieses Dokument haben muss oder so, das ist auch überhaupt nicht mein Gefühl. Deshalb kann ich dich da sehr gut verstehen.
Ja, aber irgendwann, für mich wirklich überraschend, weil ich das... also damit einfach gar nicht gerechnet habe und es auch nicht erwartet habe, hat er mich halt gefragt, ob wir heiraten wollen. Und dann habe ich halt ja gesagt.
Wie war denn der Antrag? Auch,
da waren wir ein Wochenende unterwegs und waren spazieren am See und dann hat er mich halt gefragt. Und fand es schön und habe ja gesagt. Also ich habe ja auch nichts... Also für mich war es ja keine Überwindung. Also für mich war, ich hatte ja mit Ehe an sich kein Problem. Aber es ist für mich kein Muss und fand es dann aber gut.
Ja, und dann habt ihr eine Hochzeit geplant?
Nee, wir sind zum Standesamt gegangen und dann heiratet.
Ach so, ihr habt nicht irgendwie ein großes Shebang im Sommer mit 200 Leuten gemacht? Ach so.
Ja.
War das mal eine Überlegung, das zu machen?
Nee, war es nie.
Okay, ja.
Ich fand es tatsächlich auch, also ich fand es schön. Also, weil ich meine, irgendwann ist man halt einfach auch zu spät. Also da haben alle ihre Hochzeiten gefeiert und da ist man drüber über den Punkt. So.
Vor allem, wenn man dann auch schon eben, 18 Jahre oder so zusammen ist, dann ist es auch nicht mehr so die Sensation, oh, wir heiraten, oder?
Nee, genau. Es ist dann, also ich dachte, es ist für uns, oder war eigentlich für uns.
Und das war 2019, also vor 3 Jahren ungefähr, nicht wahr?
Genau, also da haben wir dann geheiratet.
Und wie ging es dann weiter?
Genau, dann haben wir haben wir aufgehört zu verhüten und haben halt gedacht, probieren wir das mal mit den Kindern oder mit dem Kind.
Ja.
Und ja, dann haben wir, also er ist da auch nicht so, also haben wir halt einfach nur aufgehört zu verhüten. Und dann ist halt nicht wirklich was passiert. Und so nach einem halben, dreiviertel Jahr haben wir dann halt angefangen, das also genau zu gucken, wann sind die fruchtbaren Tage und so. Und das mehr so zu fokussieren oder, ja. Und ja,
ich kenne das alles gut. Ich bin ja auch durch künstliche Befruchtung schwanger geworden. Ich kenne diese ganzen Sachen davor, die kenne ich gut. Ja.
Okay, naja, das lief dann so und das macht ja dann so, also es erzeugt ja auch so einen gewissen Druck irgendwie. Man muss dann da gucken, hat man da frei oder kann man das zeitlich einrichten und dann wartet man ja und dann ist man nicht schwanger und dann ist man irgendwie enttäuscht und dann muss man auch mal wieder ein paar Tage um darüber hinweg, also sich damit anzufreunden und dann wieder das nächste Mal zu planen und ja, ich würde, also dafür, dass ich ja schon so alt war, ich war tatsächlich auch zweimal schwanger und dann war das aber immer, also es war eine Fehlgeburt sehr.
Aber früh oder wann waren die?
So 9. und 7. Woche.
Ja. Ah, das ist aber früh. Ziemlich tough trotzdem.
Ja, ja. Ist auf jeden Fall scheiße. Ich bin ja Naturwissenschaftler und ich habe schon, also dass er schon seinen Sinn hat. Also dass es nicht also das Kind nicht lebensfähig ist und dann gibt es halt eine Fehlgeburt. Und ich war jetzt habe ich den Faden verloren, aber also das glaube ich halt, dass es so ist. Und war jetzt aufgrund meines Alters, also war mir schon klar, dass das passieren kann. Also je älter man wird, umso häufiger passiert es halt.
Und du kanntest die Statistik sozusagen.
Genau. Und das war auf keinen Fall schön und so. Also das will ich gar nicht, also das macht keinen Spaß. So. Und das ist auch eine Belastung und ja. Aber also ich habe es jetzt noch, also ich habe trotzdem gedacht, dass wir das noch weiter auf natürlichem Weg versuchen können. Und ja, dass auch früher oder später funktionieren könnte. Okay. Aber mir war auch klar, dass ich, also dass wir auch uns mit dem Gedanken beschäftigen müssen, was ist, wenn es nicht klappt. Also was machen wir dann mit unserem Leben? Suchen wir uns ein gemeinsames Hobby, keine Ahnung, lernen wir zusammen segeln oder kaufen uns einen Schrebergarten oder irgendwas?
Voll, das kenne ich auch noch so gut, diese Überlegung, dass man, es gibt ja auch sehr viele Arten, glücklich zu werden ohne Kinder. Und eigentlich ist das ja auch was Schönes, dann sich nochmal zu zweit zu überlegen, wie wollen wir eigentlich dieses Leben gestalten. Das hatten wir auch sehr viele, diese Gespräche. Und ich finde das irgendwie auch cool, also weil eben so Kinder kriegen, das ist so das, was man dann irgendwann macht und was auch schön sein kann. Aber ich finde es auch cool, wenn man irgendwie ja dann auch diese Möglichkeit nimmt und sagt, okay, wir haben jetzt ganz viel Raum eigentlich für uns und da machen wir auch was Tolles damit.
Ja, ich muss nur leider sagen, also das leider sagen, das oder dass meine Überlegungen in meinem Kopf waren und dass ich... Aber, also wir haben letztes Jahr im Mai darüber gesprochen, irgendwie so auch so, ja, ob künstliche Befruchtung dann irgendwie dann in Frage käme. Und da hatte ich dann gesagt, nee, also akut noch nicht. Und dass wir das nochmal so weiter probieren sollten, könnten. Und dann war ich auch mal wieder kurz, also dann war ich nochmal schwanger. Und ja, das war halt so meine Überlegung, dann so nach dieser Fehlgeburt dann irgendwie im Sommer was. Aber tatsächlich habe ich das noch etwas in weiterer Ferne gesehen. Ich, wie gesagt, bin gut da drin, meinen Alltag zu ignorieren.
Ja, aber hast du nicht auch als Wissenschaftlerin so ein bisschen gedacht, ich will jetzt wissen, woran es liegt? Also, und also klar, wenn du 40 bist, weißt du irgendwie, es liegt wahrscheinlich auch daran. Aber
Ja.
Also dass man irgendwie, also das fand ich für mich so entscheidend, wirklich rauszufinden, was ist es denn jetzt und dann auch was zu tun, weil wenn man es immer weiter versucht und dann jeden Monat wieder enttäuscht wird und so, das ist ja, das zehrt ja auch ganz schön, oder?
Ja, aber ich hatte beruflich so derzeit oder davor viel mit künstlicher Befruchtung zu tun.
Ja.
Also theoretisch auf dem Papier. Ja. Und hatte sehr viele Gutachten gelesen und mein Fazit war halt irgendwie, ja, die Leute versuchen alles, um rauszufinden, woran es liegt, was ist die Ursache. Und letztendlich kann ihnen das keiner so genau sagen, auch nach vielen, vielen Untersuchungen. Und ich hatte den Eindruck, die Menschen sind dann immer sehr enttäuscht, wenn es dann nicht klappt, weil sie diese Antwort nicht bekommen haben, obwohl sie alles an Geld und Zeit und was sie haben, reingesteckt haben, um die Antwort zu finden, woran liegt es und wie können wir es ändern und es dann vielleicht nicht klappt. Und deshalb war ich also nicht so neugierig in dem Sinne, weil ich mir recht sicher war, dass man es nicht rausfinden wird.
Du dachtest, die haben die Antworten auch nicht. Ja, verstehe.
Ja,
ja, bei uns war es so, dass es einen Grund gab und dass ich dann sehr froh war, dass man den hat und dass man dann auch was konkret machen kann. Aber das stimmt sicher, dass auch wenn man es weiß und oder so ein bisschen Hinweise hat, irgendwie, es gibt ja alle möglichen Diagnosen, dass es noch nicht heißt, dass es dann klappt oder dass es dann, manchmal klappt es ja dann auf natürlichem Wege, obwohl eigentlich alle sagen, es ist unmöglich und so. Also es bleibt immer ein bisschen mysteriös und bisschen unklar, was jetzt tatsächlich den Ausschlag gegeben hat.
Ja, und deshalb war ich da so ein bisschen, also war ich gar nicht so neugierig, sondern ich habe einfach gedacht, naja, also ich meine, zweimal ein bisschen schwanger ist ja schon mal mehr als gar nicht schwanger. War da noch, also ich war optimistisch und wir haben das dann auch noch weiter probiert und mein Mann war da sehr, also der wusste besser, wann meine fruchtbaren Tage sind als ich. Wahrscheinlich weiß er das heute noch besser als ich.
Shoutout an der Stelle, das finde ich gut, wenn Männer da so sich informieren.
Ja, und er war auch jedes Mal so enttäuscht, wütend enttäuscht. Ich weiß nicht, jetzt Gott ist so irgendwie, ja, wenn es dann nicht geklappt hat. So,
Wie war das denn für euer Sexleben? Hat man dann vor allem alle Energie auf diese fruchtbaren Tage gelenkt oder hat das jetzt nicht groß was verändert?
Ja, also auf jeden Fall. Also das war nicht gut. Also
ja.
Das will ich auch. Also,
ich kenne es sehr gut.
Das ist auch ein Problem. Also das scheint uns halt unterschiedlich stark belastet zu haben. Bei mir war es jetzt noch nicht so, dass ich sage, ach ja, das geht so nicht mehr. Das scheint ja dann bei ihm halt einfach auch anders gewesen zu sein. Also wir haben es dann halt weiter probiert und also ja, im September letzten Jahres war dann so das letzte Mal, dass ich wieder nicht schwanger war und er halt so enttäuscht und wütend und keine Ahnung, also jetzt wütend nicht im Sinne, warum, dass ich da irgendwas dran, also Schuld hätte oder so, sondern also irgendwie so, ja, einfach nicht zufrieden. Während ich einfach nur ruhig enttäuscht bin, weil ist er halt dann so, ja, blöd und ja.
So wütend auf die Welt, oder?
Genau, so ein bisschen so, ja. Und deswegen war ich dann auch so überrascht von der Trennung tatsächlich, weil ich gar nicht, also ich hatte das gar nicht auf dem Schirm. Also es hat halt nicht, also für mich nicht zu unserem Leben gepasst, was wir bis dann irgendwie September geführt haben. So, ja.
Wie, also wann hat denn der Trennungsprozess für dich begonnen? Weil ich verstehe das völlig, wenn man so enthusiastisch versucht, irgendwie Kinder miteinander zu bekommen und auch so spät und einfach so für sich nochmal sagt, nee, jetzt heiraten wir. Da hätte ich auch ein sehr sicheres und ein sehr gutes Gefühl in dieser Beziehung, dass das was ist, worauf man sich hundertprozentig verlassen kann.
Ja, das hatte ich auch. Und der Trennungsprozess hat für mich tatsächlich begonnen mit einem Gespräch Ende Oktober, Anfang November letzten Jahres. So aus heiterem Himmel. Und im Nachgang kann ich dann, also ich habe dann probiert zurückzuverfolgen, ab wann was komisch wurde. Und dann war das irgendwie ab Ende September so. Also da war so ein Termin, wo ich gesagt habe, okay, ab da war er total gestresst und irgendwie so wütend auf die Welt und irgendwie so, ich habe da auch im Oktober mehrfach gefragt, warum bist du denn so aggro? Und dann kam immer nur als Antwort, warum bin ich denn so aggro? Immer bin ich an allem schuld und man konnte gar nicht also mit ihm reden. So. Aber wir hatten in dem Gespräch, das wir im Mai hatten, wo es auch um die Kinderplanung ging, ging es halt auch um berufliche Veränderungen bei ihm, dass er da halt irgendwie unzufrieden war, weil das irgendwie stagniert und er nicht weiß, wie es weitergeht, so ab Oktober, also so ab Ende des Jahres, das könnte sich halt verändern und da war er halt, also das hat ihn da im Mai eben auch belastet und das hatte ich so, weil das ja in dem zeitlichen Rahmen war im Oktober, ich dachte, das ist es jetzt, also deswegen ist er so angespannt, aus beruflichen
Gründen. Ja, logisch.
Und dann kam es für mich, es war wirklich total aus dem Nichts. Also wir sind essen gegangen mit Teilen seiner Familie und sind dann zurückgekommen und wollten zusammen irgendwas im Fernsehen sehen. Und dann hatte er gesagt, er müsste noch kurz arbeiten. Und ja, ich war dann schon im Wohnzimmer und habe ihm dann noch irgendwie Keks gebracht, und er hatte noch gearbeitet und irgendwann kam er zu mir ins Wohnzimmer und setzte sich auf die andere Seite der Couch. Und fragte so, ja, wie das denn mit meiner Urlaubsplanung 2022 wäre.
Ja.
Er würde sich da nicht so festlegen wollen, weil er findet, aus unserer Ehe sei die Luft raus und also er hätte sich das irgendwie anders vorgestellt und dass Ehe ihn oder uns weiterbringt. Und ja, also er würde jetzt bald 40 werden und wäre halt noch jung genug, nochmal von vorne anzufangen.
Krass. Und das ist ja eine Ansage.
Ich sage da und ich hatte irgendwie so eine, also ich weiß nicht, welches Datum das war, das kann ich gar nicht mehr zurückverfolgen, aber ich weiß, dass ich so eine Cremedose in der Hand hatte und die ganze Zeit diese Dose angestarrt hat, während mir so die Tränen runterliefen und ich, Gottes, also für mich war das halt, ja, ich habe es nicht kommen sehen. Ja, und
verstehe,
dann habe ich halt gesagt, ja, du, ich weiß, dass du immer sofort irgendwie handeln willst, aber da kommen vielleicht einfach gerade so ein paar viele Sachen zusammen, also weiß ich nicht, dein 40. Geburtstag, ach ja, er hatte auch noch gesagt, ja, er wüsste ja nicht, wie lange er noch lebt und er müsste jetzt das halt irgendwie machen. Und dann habe ich gesagt, naja, das und dann diese Kindergeschichte und dann beruflich und ja, weiß nicht, dann hatten wir ja auch Pandemie. Für jemanden, der gerne reist und gerne macht, was er möchte und sich frei bewegt, das war ja auch irgendwie, gab es dann ja Einschränkungen und ich habe dann gesagt, ja, jetzt weiß ich nicht, lass uns doch mal drüber sprechen. Trennung muss ja nicht die Lösung sein. Vielleicht ist das gar nicht, bin ich gar nicht das Problem oder ist die Beziehung gar nicht das Problem, sondern du hast vielleicht irgendwie eine Midlife-Crisis und ja, das Wort, das kam gar nicht gut an.
Das glaube ich.
Ich habe das dann auch, also ihm versucht zu erklären, dass ich das gar nicht abwertend meine, aber dass es einfach viele Dinge sind und ja, er hat dann auch gesagt, ja, vielleicht hast du recht, vielleicht sind es viele Sachen, ja, wir können mal an der Beziehung arbeiten. Und
aber jetzt mal ganz kurz, ja. Warst du nicht in dem Moment auch ein bisschen wütend? Also warst du nur so, hey, Midlife-Crisis und ich verstehe, es ist gerade recht viel bei dir und vielleicht ist ja gar nicht die Beziehung das Problem und man möchte arbeiten dran, sondern warst du nicht auch, hey, was ist das für ein asozialer und gemeiner Move, sich einfach so hinzusetzen und solche Sachen aus dem Nichts mir an den Kopf zu schmeißen und eben auch so...
Nee, weil ich war nicht wütend.
Ziemlich... Also, natürlich hat jeder Mensch auch das Recht zu sagen, ich bin nicht mehr glücklich und wir wollen was anderes und so und sich zu trennen. Aber so auf einmal sozusagen, hey, ich kann auch noch neu anfangen und so, hast du da nicht auch ein bisschen gedacht, hey, und was ist mit mir? Siehst du mich eigentlich oder das gar nicht?
Nee, also ich war wirklich nicht wütend und ich war ja auch so überfordert mit diesen Informationen. Die sind ja so auf mich eingeprasselt, dass ich auch dieses, zum Beispiel, ich bin noch jung genug, um neu anzufangen, gar nicht so, so wahrgenommen habe in dem, und das muss man fairerweise auch sagen, dass wir uns schon manchmal gegenseitig sehr harte Wahrheiten ins Gesicht gesagt haben. Also wenn das jetzt sehr hart klingt, dann das war jetzt nicht so, ich gedacht habe, oh Gott, wie kannst du nur, sondern ja. Aber ich habe halt wirklich gedacht, weil ich ihn ja auch dann in dem Oktober beobachtet hatte und er war halt schlecht drauf, gereizt und auch nicht, also nicht nur mir gegenüber, auch anderen Menschen gegenüber. Weil sie nicht seinen Eltern gegenüber, Freunden, also so ist, hätte irgendwie manchmal so ein bisschen überreagiert. Ja, und ich hatte ihn, also habe das ja mitbekommen, habe aber nicht mich als Ursache ausgemacht, sondern eher was anderes. Und war deshalb auch eigentlich davon überzeugt, dass es ihm einfach nicht gut geht.
Ja, klingt auch erstmal so.
Deswegen war ich nicht wütend.
Mhm. Ja, aber auch wenn es ihm nicht gut geht, gibt es ihm das ja trotzdem nicht das Recht, so das so brutal und so bei dir zu platzieren und dir einfach sozusagen eben aus der Ehe ist die Luft raus und ich bin ja eigentlich noch jung genug und so. Es ist ja, ich finde, das ist doch irgendwie gemein und doch irgendwie sehr, sehr egoistisch. Also mich würde es verletzen sozusagen, wenn mein Partner das auf einmal so, selbst wenn er das aus einem, mir geht's gerade richtig scheiße heraus, solche Sachen kämen. Es ist ja doch irgendwie heavy.
Ja, aber das hat mich nicht, also das hat mich nicht verletzt, würde ich sagen. Was mich, also ich würde auch sagen, dass ich stand halt so irgendwie total neben mir. Ich war halt ja auch an einem ganz anderen Punkt als er. Er hat es halt so einfach über mir ausgekippt und ich musste darauf reagieren. Und ich war dann auch permanent, auch dann danach, irgendwie so in der defensiven Haltung.
Würdest du sagen, du warst unter Schock?
Ja, auf jeden Fall. Irgendwie. Ja. Also ich habe eben auch gesagt, ich bin überfordert und können wir dann an einem anderen Termin drüber reden, weil ich einfach ich brauchte halt dann auch irgendwie so einen Tag, um das zu verarbeiten und zu verstehen, was ist denn da jetzt gerade passiert? Und so.
Ging es dann weiter noch gemacht? Nach der Ansage?
Ja. Wir haben dann viel geredet und auch, er hat dann ja gesagt, ja, wir können schon auch an der Beziehung arbeiten. Wir haben viel geredet und viel Zeit miteinander verbracht. So, weiß nicht, waren im Museum und so. Das waren durchaus auch Kritikpunkte, weil wir so wenig gemeinsam unternommen haben die letzten 2 Jahre.
Also Kritikpunkte an dir.
Genau, an mir. Und ich habe dann immer gesagt, naja, du, aber es war Pandemie. Und dann hat er immer gesagt, ja, das zählt nicht. So, man hätte noch dies und das machen können und so. Und also das war unter anderem eben ein Kritikpunkt und dann viele der Kritikpunkte waren auch sehr alt. Also wirklich, weiß nicht, du hast im Jahr 2016 mir irgendwie einmal zu spät Geld überwiesen oder so. Also so wirklich, so eine Liste, die ging wirklich bis ins Jahr 2000 zurück, gemacht habe. Also er hat sie jetzt nicht aufgeschrieben, aber der weiß halt einfach so Dinge, dass ich da irgendwo und so und das ist halt das Gegenteil von mir. Ich weiß halt, also sowohl gute als auch schlechte Sachen kann ich nicht mehr genau zuordnen. Und besonders schlechte Sachen, also wenn ich mich mal über ihn aufgeregt habe oder so, dann ist das nach 2 Tagen vergessen und dann weiß, also kann ich das jetzt nicht mehr abrufen. Aber er weiß halt, was ich da irgendwann gemacht habe. Und,
also der hat dir wirklich so Sachen gesagt, wie du hast mir 2016 10 € nicht mehr zurücküberwiesen oder was?
Der ging dann schon irgendwie, weiß ich nicht, um 500 € oder so. Das war halt, ja. Das habe ich dann halt am Ende des Monats erst gemacht. Und das,
ach so. Das war, also das hast Zeiten, du nicht ihm noch geschuldet, sondern das war nur verzögert gewesen da.
Genau so.
Ach du Scheiße.
Aber er ist halt so jemand, der macht das, als wenn er sagt, hier, ich krieg noch 30 € von dir oder Betrag egal, er würde das dann sofort machen. Er würde aufstehen und sofort das Geld anweisen. Und ja, ich mache sowas halt, also ich sage dann halt, ich mache das am Wochenende oder so. Und da muss ich jetzt fairerweise sagen, er hatte 2017 schon mal überlegt, sich zu trennen. Da ging es ihm beruflich, war er auch unzufrieden. Und da war dann auch so seine Lösung, ja, vielleicht muss ich mich von der Beziehung trennen. Und da waren eben unter anderem diese Vorwürfe, dass wir zu wenig zusammen unternehmen, zu wenig reisen und so. Und das haben wir dann geändert. Und haben ja danach erst geheiratet.
Du hast das Gefühl, das, was ihn 2017 gestört hat, daran habt ihr gearbeitet und das war dann gut.
Genau, also außer ja. Es war natürlich jetzt dann Pandemie, da konnten wir jetzt auch nicht so viel reisen und so viele Dinge unternehmen. So, das konnten andere Menschen ja auch nicht. Und diese Vorwürfe, die dann halt kamen in der Zeit, also das, was er immer gesagt hat, waren halt irgendwie, das war alles alt. Also es war halt wirklich alles von diesem, also von dieser letzten Krise sozusagen. Und ja, es war halt wenig Neues dabei. Und ich habe es ja immer alles nicht verstanden. Also ich wollte ja immer wissen, was ist denn warum? Und ich verstehe es nicht. Und dann hat er mir halt diese ganzen Sachen aufgelistet, die er halt, ja, wusste, was ich halt irgendwie gemacht habe. Und
wie hast du dich dabei gefühlt? Also wenn dir so eine Mängelliste präsentiert wird?
Ich habe halt immer gesagt, ja, warum hast du denn nicht früher was gesagt? So, also ja. Dann hat er immer gesagt, ja, habe ich ja und da habe ich ja hier und da habe ich ja da und so. Und dann... Ja, ich war immer so viel langsamer als er. Es war halt irgendwie so, als würde ich im Wasser laufen und er wird am Beckenrand nebenher laufen und wird sagen, schneller, schneller, schneller. Hier habe ich noch das, das, das und das. Und ich kam, also ich war immer viel langsamer und immer in der Defensive. Ich weiß nicht, war dann halt, hat mich immer gefragt, was ich dann für die Beziehung getan hätte und Ich konnte dann so schnell da auch immer nicht drauf antworten. Und er hatte dann halt so ganz viele Sachen, was er gemacht hat, was er so organisiert hat und so. Und ich habe ja sowohl gute als auch schlechte Sachen vergessen. Und ich war einfach immer nicht vorbereitet. Ich war immer irgendwie hinterher und ja, viel langsamer. Und ja, ich konnte dann auch nicht schlafen irgendwie. Und ja, das, also, es war schon eine schlimme Zeit für mich.
Wie lange ging die Zeit?
Ja, ich glaube, das war so 2 Wochen. Wir haben da auch wirklich gute Gespräche geführt. Also, diese Vorwürfe kamen halt, oder Vorwürfe, diese Defizite und Mängel meinerseits wurden immer angeführt, wenn ich halt gefragt habe, ich verstehe es nicht, wieso willst du denn jetzt auf einmal 20 Jahre Beziehung wegwerfen? Was ist der Grund? Und so. Und dann war halt immer seine Erklärung, ja, die Luft ist raus, die Gefühle sind weniger und so. Und dann kam halt das als Begründung noch so hinterher. Und ja, es war irgendwann habe ich dann angeführt, also weil er immer von mir gesagt, was hast du getan? Dann habe ich gesagt, naja, du, meine berufliche Situation ist irgendwie, das, was ich jetzt mache, das mache ich eigentlich, das ist ein Kompromiss. Und das, also das hat für ihn dann auch nicht gezählt. Er hatte gesagt, es ist selbstverständlich, dass ich arbeite. Und das stimmt auch. Also ich hätte das auch nie angeführt. Aber wenn jemand immer konkret Ergebnisse haben möchte und ja.
Oder wie ist das gemeint mit dem Kompromiss? Du hast quasi, dass du in Berlin geblieben bist, weil er da fest gebunden war. War der Kompromiss oder was war für dich der Kompromiss?
Nee, ich mache jetzt ein bisschen was anderes und schlechter bezahlt. Oder was heißt schlechter bezahlt? Also, ja. Und das ist halt so, also ich finde jetzt meine Erfüllung nicht im Beruf. Also, und das war für mich aber okay. Und ich habe dann gesagt, dann mache ich halt mehr Hobby. Und ja, es ist ja.
Und warum ist das was, aber, was du für die Beziehung tust?
Ja, damit wir halt zusammenleben können. Also schon, also dass ich einen Job habe, der mir auch Geld bringt und wir an einem Ort zusammenleben können und nicht permanent
so, okay, doch, das mit Berlin.
Unsere genau und nicht permanent unseren Standort ändern müssen oder uns irgendwie beruflich anpassen müssen und ich dann gesagt habe, das ist für mich okay, aber das.
Was hättest du denn beruflich gemacht, wenn du keinen Kompromiss eingegangen wärst?
Letztendlich weiß ich das nicht, aber dann hätte ich mich natürlich auch außerhalb von, also weiter außerhalb von Berlin beworben als Naturwissenschaftlerin und wäre, dann hätten wir vielleicht eine Fernbeziehung geführt oder hätten halt ja beide dann den Standort wechseln müssen. Aber das wollte ich auch nicht und habe das dann so gemacht und ich bereue das jetzt auch gar nicht. Ich finde, das ist eine legitime Entscheidung, aber in dieser Phase, wo er dann halt immer von mir irgendwie wissen wollte, was hast du denn getan, ist mir dann irgendwann auch nichts anderes eingefallen, als das mal anzuführen. Und aber also für ihn gilt das auch nicht und für ihn ist das nicht genug. Und ja.
Ey. Ich finde, das ist ein großer Kompromiss. Also auch wenn du sagst, es stimmt für dich und so, ist das ja schon auch jetzt nicht so wenig. Sozusagen. Und gerade auch, wenn man sagt, ich lege meinen Fokus dann eher ein bisschen aufs Privatleben, das ist ja eigentlich schon doch ein deutlicher Kompromiss, den du gemacht hast.
Ja, ich habe es gern gemacht und finde, also wir hätten das auch niemals aufgeführt, wenn ich nicht so, wenn ich nicht auch mal irgendwas hätte sagen wollen, was also ich auch gemacht habe.
Ja. Wahnsinn, ja.
Ja, und das war, ja, und dann kam halt in dieser Phase auch irgendwann raus, dass, also er hat dann gesagt, dass er sich für andere Frauen interessiert. Und es wurde dann, ich habe dann nachgefragt, was heißt denn für andere Frauen interessieren? Willst du mit denen schlafen oder willst du wirklich eine Beziehung mit denen führen? Was ist deine Intention? Wenn es nur das Erste ist, dann mach, wenn du unbedingt willst, also wenn du das machen musst. Also ich habe das mal so angeboten. Ich weiß letztendlich gar nicht, wie ich damit klargekommen wäre. Aber ich habe das mal als Option in den Raum gestellt. Aber das fand er total unangebracht. War wirklich beleidigt und hat dann gesagt, ja, er wäre niemand, der Affären hätte. Wenn er sich für andere Frauen interessiert, dann wäre in seiner Beziehung würde was falsch laufen. Und dann müsste man halt eine Entscheidung treffen. Und er wäre jetzt an so einem Punkt, wo er eine Entscheidung trifft.
Okay.
Ja.
Und das war dann der Moment, wo er gegangen ist, oder wie war das?
Ich glaube, das war der Moment, wo er dann angefangen hat, eine Wohnung zu suchen. Also okay. Dann hat er entschieden, dass er erstmal ausziehen möchte und Zeit für sich braucht. Und aber zu dem Zeitpunkt hat er auch immer noch gesagt, ja, wenn wir uns dann wirklich trennen. Also er hat immer, wenn wir uns dann wirklich trennen, jetzt machen wir das so und Und hat auch, hat auch gesagt, dass keine andere Frau der Trennungsgrund ist und so. Er hätte nur festgestellt, dass er eben andere Frauen interessant fände. Und er wüsste ja auch gar nicht, ob das bei den anderen Frauen irgendwie, oder dann wurde der Kreis an Frauen auch immer kleiner, ob das irgendwie auf Gegenseitigkeit beruht. Und aber da er halt diese Gefühle hat, würde er, also glaubt er halt, dass das mit uns nicht mehr funktioniert.
Okay, ja. Und dann sucht er sich eine andere Wohnung.
Genau, dann hatte sich eine möblierte Wohnung gesucht und dann haben wir aber noch 10 Tage zusammengelebt und ich habe dann in diesen 10 Tagen halt einfach auch immer nachgefragt, weil ich wollte es halt verstehen. Ich habe es halt nicht verstanden. Ich habe halt nicht verstanden, wieso er einer random Person jetzt in sein Leben getreten ist, die er interessant findet. Wieso er der Person so viel Vertrauen entgegenbringt, dass er die Beziehung, die wir hatten, dafür einfach zurücklässt. Also, dass er sagt, na, die Person, die macht auf jeden Fall alles besser. Oder sie, und sie ersetzt noch die 20 Jahre. So, das habe ich nicht verstanden.
Also, hat es das Gefühl, dir fehlt ein Teil der Information?
Genau. Und er hat dann, also ich habe das wirklich super oft gefragt und er hat dann halt, ja, er konnte das halt nicht begründen. Er hat dann immer gesagt, ja, du hattest halt 20 Jahre Zeit. Du hättest das halt besser machen können.
Das ist doch nicht wahr. Und, Anne, das ist doch nicht wahr. Das hat er nicht zu dir gesagt. Das ist doch, ja voll und dann hat er, krass.
Und ich habe dann immer, ja, aber habe ich nicht. Und keine Ahnung. Und dann immer so, ja, wenn du mich wirklich lieben würdest, dann hättest du dies gemacht. Dann hättest du schon irgendwie im Sommer nachgefragt, warum es mir nicht so gut geht und so. Und ich habe dann immer, wenn du mich wirklich lieben würdest, dann hättest du so. Und ich habe dann irgendwann gesagt, ja, aber ich kann doch keine Gedanken lesen und so. Und dann ist man, ja, wir haben dann wohl ein unterschiedliches Verständnis von Liebe. Und also die Gespräche, die haben sich dann auch immer im Kreis gedreht, weil ich wollte es halt unbedingt verstehen. Und er konnte mir das irgendwie nicht nahe bringen. So, ja, er hat dann immer auch gesagt, ja, Menschen, die mich kennen, wissen, dass ich reflektierte Entscheidungen treffe, wieso ich denn das jetzt nicht akzeptieren könnte und wieso ich ihn nicht verstehen könnte. Also, und ich habe dann immer gesagt, ja, du, ich glaube, dass du reflektierte Entscheidungen triffst, aber du warst einfach auch im letzten halben Jahr nicht wirklich gut drauf und ich weiß nicht, ob das eine reflektierte Entscheidung ist. Ja, und wir haben halt so aneinander vorbeigeredet. Er hat dann immer gesagt, ja, ich würde ihn in eine psychische Erkrankung reden wollen. Und ich habe dann gesagt, das tue ich nicht. Ich weise dann darauf hin, dass das vielleicht, also dass man auch bedenken muss, dass vielleicht das einfach auch irgendwie mentaler Stress ist. Und naja, wir haben aber wirklich die ganze Zeit aneinander vorbeigeredet. Ich musste sehr viel weinen und das hat er halt auch nicht verstanden. Er meinte halt ja, wieso ich dann immer noch so viel weinen würde. Er wäre ja nicht tot. Also er wäre ja nur woanders. Und dann ich sage, ja, aber du willst aus meinem Leben gehen. Ich bin halt traurig und ich kann das nicht kontrollieren. Und er konnte es gar nicht verstehen, wir haben total aneinander vorbeigeredet. Es war das war wirklich auch nicht schön, so dann die letzten Tage. Und
nee, das klingt schrecklich.
Ja, also was mich wirklich genervt hat, ab der Zeit, er hat dann immer wieder gesagt, es ist so gut, dass wir keine Kinder haben, sonst wäre das Ganze ja viel schwieriger. Es ist so gut, dass wir keine Kinder haben. Und ich habe dann irgendwann gesagt, du, es ist vielleicht unpassend. Also sag das nicht immer und so. Und dann hat er noch gesagt, ja, aber stell dir mal vor, wir hätten jetzt ein Kind, dann hätte ich sie in 2 oder 3 Jahren verlassen. Das wäre doch nicht schön.
Und oh Gott, ich raste aus. Ich raste aus.
Bitte, das ist so sag gemein. Das nicht zu mir. Das ja, ist ich so hätte dann gemein. Gesagt, bitte sag das nicht zu mir. Und dann hat er auch gesagt, okay, das bitte lassen. Und ich, das passt auch gar nicht. Also das passt einfach auch gar nicht zu diesem Menschen. Ich war halt mit einem 20 Jahre mit so einem wunderbaren Menschen zusammen, der total verständnisvoll war, der super kommunikativ war, der vielleicht Phasen hatte, wo er halt einfach Dinge mit sich ausgemacht hat, aber trotzdem der also eben dann doch kommuniziert hat und auch also so sehr sozial war und also immer dafür gesorgt hat, dass irgendwie alle mit dabei sind, dass jeder in seinen Interessen sich irgendwie wiederfindet und dass diese Person jetzt solche Dinge sagt, das war für mich einfach noch viel mehr ein Indiz dafür, dass es ihm nicht gut geht. Also ich konnte mir das nicht anders erklären. So.
Ja. Wann konntest du es dir endlich anders erklären?
Ja, ich konnte es mir also erst dann ausgezogen Und dann war auch recht Funkstille so. Wir hatten dann nochmal Kontakt irgendwie. Da war er nochmal hier, um irgendwelche Sachen zu holen. Und da waren auch wieder so schreckliche Gespräche, die gingen halt in dieselbe Richtung. Und da hat er mir nochmal gesagt, dass ich mich, also bei mir müsste sich vieles ändern. Ich müsste mich halt irgendwie weiterentwickeln. Und er wollte mir jetzt sagen, dass er sich aktuell keine Beziehung mit mir vorstellen kann. Aber er würde mich beobachten. Und wenn ich mich dann ausreichend gut entwickle, könnte das sein, dass, also das ist jetzt wirklich überspitzt dargestellt, er hat gesagt, dann würde meine Entwicklung beobachten und vielleicht wäre es dann in 2, 3 Jahren wieder möglich, vielleicht aber auch nicht, weil vielleicht würde er einfach für immer Single bleiben.
Mir fehlen gerade die Worte. Mir fehlen wirklich die Worte, wie gemein das ist.
Ja, und ich habe halt dann einfach auch mich viel selbst hinterfragt, ich war dann war im Dezember halt relativ viel Funkstille und habe dann auch, was ich besser machen kann und wo meine Fehler sind und so. Ich habe mich schon damit beschäftigt. Das ist nicht so, dass ich jetzt denke, wow, er ist irgendwie jetzt gerade nicht so nett und das, also die Schuld liegt bei ihm. Das glaube ich auch gar nicht. Ich hatte ja, also habe zu dem Zeitpunkt halt geglaubt, dass es ihm nicht so gut geht. Der Wendepunkt kam dann, als Mitte Januar hat er mir eine WhatsApp-Nachricht geschrieben, in der er gefragt hat oder gesagt hat, dass er gerne Ende Januar in die Wohnung möchte und ein paar Gegenstände holen möchte und Möbel und ob das für mich okay wäre. Dann habe ich geschrieben, ja, das ist für mich okay und dann hatte er gefragt, ob ich wissen möchte, was er denn haben möchte. Und dann habe ich geschrieben, ja klar, möchte ich das wissen. Und dann kam eine ziemlich große Auflistung. Also eigentlich alle technischen Geräte, Waschmaschine, Trockner, Fernseher, Kleiderschrank und so. Und das war irgendwie ein bisschen anders als abgesprochen, weil er wollte ja für 7 Monate hatte er eine möblierte Wohnung und ich da war dann so, hä, wofür brauchst du das Zeug? Und hatte dann aber gedacht, dass er Angst hatte, dass ich das verkaufe oder so. Und hat dann so zurückgeschrieben, was willst du denn damit in deiner Einzimmerwohnung? Oder ziehst du mit deiner neuen Freundin zusammen? Und dann hat er dann nicht drauf geantwortet, sondern immer nur so, ja, nicht über WhatsApp und so und hin und her und hat mich halt dann so in so ein Telefonat gezwungen und mich da so rein manövriert und ja, in dem Gespräch hat er mir dann gesagt, dass er zum 1.2., also am 1.12. ist er bei mir ausgezogen und am 1.2. Würde er mit seiner neuen Partnerin zusammenziehen. Und dann habe ich gefragt, und wer das denn ist. Und das wollte er dann einfach auch nicht sagen. Er sagt, das wäre für mich nicht relevant. Das müsste ich ja nicht, das müsste ich nicht wissen. Das wäre nicht bedeutend, weil die Person, also die wäre nicht der Trennungsgrund. Ich war dann, habe dann gesagt, also er hat dann gesagt, das wäre eine Kollegin.
Aha.
Und dann gibt es einen Schnittpunkt zwischen, also einer Freundin von mir, die in seinem Umfeld arbeitet. Und ich habe dann zu ihm gesagt, du lässt mich jetzt denken, also es könnte ja meine Freundin sein, mit der du jetzt zusammenziehst. Ich habe mich nicht getraut, sie zu fragen, was denn mit dir los ist, weil ich dachte, vielleicht weiß sie das nicht und das ist ja auch wenig loyal, sie da jetzt mit einzubeziehen. Aber sie könnte ja auch die Person sein, für die er sich interessiert. Und dann wurde er halt sehr hektisch und sagte so, nee, die darfst du auf gar keinen Fall wissen, hieß es nicht und so. Und dann hat er mir halt den Namen gesagt, weil er halt Angst hatte, dass das dann in seinem beruflichen Umfeld rauskommt und Konsequenzen hat für beide.
Okay.
Ja, als ich dann den Namen wusste, musste ich erst mal weinen, weil, meine ersten Worte waren, aber die hat doch 3 Kinder.
Ja.
uns, also noch Kinder, die sehr, also ich finde, sie sind noch recht jung. Und ja, ich habe mir schon Gedanken gemacht, wer denn die Person sein kann, wer, für die er sich so interessiert. Und war da, ja, also hat diese Frau ausgeschlossen, aus mehreren Gründen. Zum Beispiel,
also du kanntest sie.
Genau. Also
weil, du wusstest, wer das ist.
Er hat viel immer von seinen Arbeitskollegen erzählt und die haben auch viel immer getextet, also per WhatsApp, also beruflich, also dachte ich, keine Ahnung, war es vielleicht auch 3 Jahre lang. Abends, während wir irgendwie unterwegs waren oder irgendwie, dann hat er halt mit jemandem geschrieben und ich gefragt, wem schreibst du? Und hat er gesagt, ja, mit XY. Und ja, das war für mich auch jetzt nicht verwunderlich, weil er halt immer auch viel und spät gearbeitet hat und ja, ich fand das jetzt nicht komisch. Und er hat dann auch immer bereitwillig erzählt, was sie denn so schreiben. Also Inhalte, Arbeitsinhalte, so keine Ahnung, wir bearbeiten gerade den Vorgang und da ist das Problem und so. Und dann haben wir uns darüber unterhalten. Deswegen habe ich das nie, also ja, also das fand ich halt, also das habe ich ausgeschlossen, weil ich es einfach zu dreist fand, dass ja. sie das hätte sein können. Ja, und außerdem war sie halt, ist sie auch verheiratet und hat eben 3 Kinder. Und das habe ich ausgeschlossen. Und ich bin von seinen Erzählungen auch davon ausgegangen, dass er halt jemand ist, den er neu kennengelernt hat, der neu in sein Leben gekommen ist. Den, also,
ja,
den
das er hat er so dargestellt.
Interessant findet, genau. Und weil er gesagt hat, er hätte das nicht vorher mit mir kommunizieren können, weil mein Kritikpunkt war ja der einzige, den ich hatte, dass er nicht vorher mit mir gesprochen hat, dann hätte man ja gemeinsam da das irgendwie verhindern können oder vielleicht auch nicht. Vielleicht hätte man eine Paartherapie gemacht und hätte festgestellt, das passt nicht mehr. Aber so war es halt, also waren es halt vollendete Tatsachen und ich hätte mir halt gewünscht, dass man früher spricht. Und ja, und da wäre ja zum Beispiel der Punkt gewesen zu sagen, hey, ich, die ist nicht gerade erst in mein Leben gekommen und ja, das hätte ich machen können. Wir hätten früher reden können, weil man merkt ja, wenn man irgendwann der Arbeitskollegin mehr Nachrichten schickt als der eigenen Frau und dass man sich mehr freut, wenn die Arbeitskollegin schreibt als die Frau. Und da muss man doch spätestens, muss einem doch auffallen, da läuft das in die falsche Richtung. Und das ist ja so ein Punkt, da könnte man gegensteuern. Und das hat er hat ja immer abgestritten, dass er hätte irgendwann gegensteuern können. Und ja, die Wahrheit ist aber, er hat halt erst seine Freundin ausgetauscht und dann auch noch die, also dann den ganzen Rest, also die Ehefrau so. Also die beiden waren halt befreundet schon und das wusste ich nicht. Ja.
Also sie waren lange schon eng befreundet quasi.
Ja, scheinbar. Also ich habe gedacht, das sind halt einfach Arbeitskollegen, aber scheinbar waren sie befreundet. Ja, mein Mann hat dann auch noch gesagt, dass sie sich halt irgendwann im Herbst letzten Jahres von ihrem Ehemann getrennt hat. Und dann hätte sich das halt so ergeben. Und das wäre halt irgendwie Schicksal. Und also sie könnten beide zu ihren Partnern zurückkehren, aber sie hätten eine Liebe, die müsste halt gelebt werden und so.
Ja. Also im Oktober, als er so völlig anders und nervös wurde, da war quasi das klar, dass sie sich von ihrem Ehemann getrennt hat, oder was?
Nee, es war dann, ja, dann haben wir halt irgendwie noch dieses Gespräch zu Ende gebracht und haben dann auch nochmal uns danach auch nochmal eine bestimmte Stunde unterhalten über seine beruflichen Probleme, die er jetzt hat, weil ja er mit ihr zusammen und welche beruflichen Konsequenzen das hat und dass es deshalb keiner wissen darf und wie schlecht es ihm damit geht und so.
Da bist du guter Ansprechpartner für, das finde ich auch.
Ja, es ist halt, ja, ich rede halt schon auch gern mit ihm, deswegen, aber das war halt auch irgendwie schwierig.
Sehr.
Naja, dann in dieser Nacht habe ich halt einfach überhaupt nicht geschlafen. Also praktisch, mein Gehirn hat einfach nur diese Informationen verarbeitet und war, also ja, keine Ahnung, es war einfach. Konnte damit nicht umgehen und habe dann aber in der Nacht beschlossen, ihren Ehemann anzuschreiben. Weil er hat ja, mein Mann hat immer viel erzählt von seinen Kollegen und ich wusste halt, wo er arbeitet und Also es war für mich ein leichtes, an die E-Mail-Adresse ranzukommen, und ich habe den dann direkt am nächsten Morgen angeschrieben und
voll gut.
Hat dann irgendwie die E-Mail-Lebenssituation genannt und habe gefragt, also hatte dann aufgrund meines Namens, habe ich gesagt, wenn er die richtige Person ist, dann wird er mich am Namen erkennen und so, und habe meine Telefonnummer hinterlassen und ja. Dann hat er sich gemeldet und wir haben dann gleich an dem Abend telefoniert. Und dann habe ich wirklich viel, viele Informationen bekommen, sodass ich das Ganze auch verstehen konnte. Und das, also diesen zeitlichen Ablauf. Und ich bin über diese Informationen auch so dankbar, diesen Austausch, weil das sind so Informationen, die bekommt halt nicht jeder in der Trennungsphase. Und bleibt dann immer mit diesen offenen Fragen zurück. Und ich weiß jetzt hier jedenfalls, wie das so abgelaufen ist. Also,
und? Wie ist es abgelaufen? Jetzt kannst du quasi auflösen.
Ihr Ehemann wusste das halt schon etwas länger. Also der hat im Oktober gemerkt, dass seine Frau diese klassischen Anzeichen, wie schreibt viele Nachrichten, hat das Handy immer dabei, legt das Handy mit dem Bildschirm auf den Tisch und so, und hat dann auch ausgestellt, dass man sehen kann, von wem die Nachrichten kommt, und hat irgendwie auch einen anderen Messenger-Dienstleister genommen, und ihm ist das halt aufgefallen und hat sie dann drauf angesprochen. Und dann hat sie halt gesagt, also er hat dann so gefragt, gibt es einen anderen Mann? Und dann hat sie gesagt, ja, gibt es. Und dann hat er gleich den Namen meines Mannes gesagt und wusste direkt, wer es ist. Ja, und dann haben die halt auch beschlossen, an ihrer Beziehung zu arbeiten. Ja, genau. Und seine Frau hat dann gesagt, dass mein Mann und sie sich irgendwie Anfang Oktober gegenseitig ihre Liebe gestanden hätten. Und dann aber beide beschlossen haben, sie wollen an ihren Beziehungen arbeiten. Leider wurde mir nicht gesagt, dass an meiner Beziehung schon im Oktober... Das war wohl ein gut gehütetes Geheimnis. Ja, aber der andere Teil hat halt an der Beziehung gearbeitet und lief aber wohl dann auch nicht so gut, weil er wusste ja, dass sie jeden Tag wieder zur Arbeit geht und meinen Mann trifft. Und das ist, glaube ich, eine ganz andere. Also da arbeitet sich halt schlecht an der Beziehung. Also
klar.
Ja, und wir haben dann auch so festgestellt, dass die beiden irgendwie scheinen ein Trennungskonzept ausgearbeitet zu haben bei der Arbeit und dann das mit uns abgearbeitet zu haben. Weil es gibt so Tage, da wurde, also das war bei ihm und bei mir ähnlich, dass wir so im Bett lagen abends und so nicht wirklich einschlafen konnten, aber dass man dann auf jeden Fall so weggeschlummert war und dann wird man nochmal geweckt und dann wird halt noch so ein Thema angebracht, was dann wahrscheinlich an diesem Abend noch besprochen werden musste. Ja, wir wurden irgendwie an identischen Tagen, wurden uns bestimmte Gesprächsinhalte präsentiert und ein ähnliches
Beispiel
benutzt. Ja, er wusste halt ein Datum, wo die abends, halt praktisch montagsabends oder so, im Bett besprochen haben, also dass sie sich jetzt wohl trennen werden und dass sie das dann am nächsten Tag mit den Kindern besprechen. Und an dem Dienstag darauf war das dann so, dass bei mir dann noch besprochen wurde, folgte dann halt auch, dass er dann gesagt hat, so, ich suche mir jetzt eine Wohnung und ziehe aus. Also so, die Entscheidungen wurden halt ziemlich parallel getroffen.
Okay, und die beiden waren sehr synchron miteinander quasi und haben immer sich geupdatet, was gerade der Stand ist und so.
Genau, und es waren dann halt Formulierungen, die er in beim Telefonat benutzt hat, die seine Frau gesagt hat, die mir halt so bekannt vorkamen, dass ich einfach, ja, wusste, die beiden, die benutzen dieselben Argumente. Ja. Und dann, ja, hat ihr Ehemann mir dann auch noch gesagt, dass halt praktisch seit dem 1.12., also seitdem mein Mann bei mir ausgezogen ist, mein Mann und seine Frau halt praktisch unzertrennlich waren. Also sie waren einfach auch nur zu zweit unterwegs, außer sie hatte die Kinder, weil er das nicht wollte, dass mein Mann dann in sein Haus kommt.
Ja, verständlich.
Sehr verständlich. Und aber sonst waren die halt ununterbrochen irgendwie zusammen. Das heißt auch an dem Termin, als er nochmal bei mir war und meinte, ja, vielleicht bleibe ich auch ewig Single oder wenn du dich nur entwickelst, dann könnte ich mir das in 2 Jahren wieder vorstellen. Ja, und...
Oh Gott, das ist so fucked up. Das regt mich wirklich alles auf. Diese Kommunikation mit dir. Man hat einfach das Gefühl, du hast ihn einfach gestört. Also er hatte jetzt was anderes vor und dann hast du ihn auf einmal und alles an dir einfach gestört. Und dann war irgendwie nur noch Fehler bei dir und irgendwie du entwickelst dich nicht schnell genug und du bist das nicht und das nicht. Und aber einfach, weil er eigentlich gehen wollte und dann irgendwie gestört war dadurch, dass er aber verheiratet ist mit dir.
Ich glaube tatsächlich, also zu dem Zeitpunkt muss dieser Liebeshormon-Cocktail so großartig gewesen sein, dass also alles, was ich gesagt habe, einfach da gar nicht mehr angekommen ist. Das wollte der ja gar nicht hören. Also der wollte nicht, also er hatte das Gegenteil gemacht von dem, was man machen würde, wenn man an einer Beziehung arbeiten würde. Dann wird man die positiven Eigenschaften von jemandem raussuchen und sagen, das hat er gut gemacht. Und er hat ja einfach alles Negative rausgesucht. Also er hat das Positive ja nicht zugelassen. So, das war einfach nicht möglich. Also wir waren einfach in vollständig verschiedenen Sphären unterwegs. Ja,
aber er hat ja auch keine Chance gegeben, in seine Sphäre zu kommen oder irgendwie ehrlich miteinander zu sprechen, wenn er dich belügt und einfach einen völlig anderen Film fährt, als eigentlich die Realität ist. Also eben, es kann ja passieren, dass man sich verliebt und dass man was anderes will und sowas. Es ist so unfair, wie er da mit dir umgegangen ist. Das ist so gemein.
Ja, ich würde mir auch wünschen, dass er halt da ehrlich gewesen wäre. Ich würde mir wünschen, also ich denke, dass ich das einfach nach 20 Jahren verdient hätte, dass er mir sagt, also schon bei dem ersten Trennungsgespräch praktisch, dass er gesagt hätte, du, ich habe mich in eine andere Frau verliebt. Das ist jetzt ziemlich blöd für dich und das verstehe ich auch oder so. Aber so ist es halt jetzt und nicht dieses ganze... das sind die Gründe und da hast du Fehler gemacht und das hättest du besser machen können. Ja, hätte ich. Ich hätte viele Sachen besser machen können, aber jeder kann irgendwas besser machen. Und er hat mich da halt irgendwie den ganzen Dezember in diesen Selbstzweifeln zurückgelassen und ja, mit der Intention, du bist halt irgendwie nicht genug oder so oder nicht ausreichend. Du hast das irgendwie nicht gut gemacht und jetzt ist deine Zeit vorbei, du hast die Chance vertan und so.
Oh, ist das gemein.
Und, also das war so das Gefühl, was ich halt hatte. Und das hätte er sich ja sparen können. Also das wäre ja einfach, also es wäre einfach irgendwie fair gewesen, mir das zu sagen. Und ich hätte ja trotzdem noch gedacht, das hätte ich besser machen können, wie hätte ich es verhindern können, keine Ahnung. Das ist ja, das bleibt ja. Aber wenn, ja... Ich wurde halt mit so einer anderen Intention irgendwie zurückgelassen. Und
ich hoffe, Anne, dass du das auch weißt, dass es das nicht so ist. Also, dass es nicht darum geht, was du falsch gemacht hast oder was du hättest besser machen können in dieser Beziehung, um das zu verhindern oder so. Also, ich finde das ultra unangebracht und fies, dass er überhaupt diese Gedanken so fest versucht hat, irgendwie in dich reinzupflanzen. Aber das ist ja wirklich das Letzte, was du dich fragen musst, was du da hättest anders machen können in den 20 Jahren oder im Jahr 2016, wo du einmal die Überweisung zu spät gemacht hast. Also das ist ja wirklich nicht das, worum es geht.
Nein, ich glaube auch, das sind halt Dinge, die er für sich braucht, um das zu rechtfertigen, weil er diese ganze Geschichte passt gar nicht zu ihm als Person und auch nicht zu ihm, wie er sich wahrscheinlich selber sieht. Und dass er überhaupt eben, ich sage es immer, Affäre, obwohl sie ja erst körperlich geworden sind, nachdem sie sich beide von ihren Ehepartnern getrennt haben.
Nach unserem Wissensstand.
Ja, tatsächlich glauben wir das sogar beide. Also ich glaube das und ihr Mann glaubt das auch, weil das so, also zu den...
Ist ja Arzt, auch nicht.
Ja.
Also er kann nicht so richtig in den Spiegel schauen, wenn er einfach sagt, wie es ist, so. Dass er sich... 3 Jahre nach oder 2 Jahre nach seiner Hochzeit und nach 20 Jahren Beziehung in eine Arbeitskollegin verliebt hat. Das kriegt er irgendwie mit seinem Selbstbild nicht überein.
Genau.
Okay.
Genau. Ich glaube, das ist halt so, dass er das deshalb nicht, also für ihn ist es ja auch nicht der Trennungsgrund. Also für ihn ist das ja alles danach passiert.
Ah, oh, das regt mich auf. Das ist wirklich so, so lächerlich.
Ja, ich bin da, das finde ich auch, also diese Ehrlichkeit, die mir da nicht entgegengebracht wurde, die macht mich auch wirklich traurig. Und das sind halt so Verletzungen, die, so, das kann man ja nicht wieder heilen. Also
er kann es nicht. Du kannst es für dich schon heilen.
Ja, aber jetzt in unserer zwischenmenschlichen Beziehung ist das halt einfach total schwierig.
Nee, wahrscheinlich geht das nicht, das glaube ich auch.
Ich mag ihn nach wie vor sehr gern und also jedenfalls den Menschen, den ich bis zu diesem Trennungsgespräch kannte oder dachte zu kennen, den mag ich sehr gern. Wir sind wirklich 20 Jahre sehr gute Freunde gewesen und ja, ich schließe das jetzt nicht aus, dass wir irgendwann auch wieder gute Freunde sein können, aber alles, also
ich würde dir da mal sagen, Anne, an der Stelle, du beobachtest seine Entwicklung und schaust, ob er irgendwann so weit ist, dass man wieder mit ihm befreundet sein kann.
Ja, es ist für mich halt ein komplett, ich erkenne diesen Menschen halt einfach nicht mehr. Ja. Ich erkenne gar nichts an den Verhaltensweisen so und denke mir, ach so, okay, wirklich, also das ist nicht die Person, die ich kannte. Und vielleicht ist er das aber in, also jetzt zu ihr, also und seiner neuen Familie, vielleicht, ich sehe ihn jetzt halt von der anderen Seite. Also die kannte ich vorher halt nicht. Ich bin jetzt praktisch außenstehend und sehe halt nur die offizielle Version. Vielleicht war die schon immer so, nur die konnte ich halt nicht sehen, weil ich vorher nur die private kannte. Ich weiß es nicht.
Aber gibt es nichts, was du sagst, wo du denkst, ein bisschen passt das schon. Also gibt es nichts, wo du sagst, doch, es war ihm immer sehr wichtig, dass er der gute, moralische, tolle ist, der alles richtig gemacht hat oder so. Also gibt es nichts, wo du sagst, du kennst diesen Menschen ja sehr, sehr gut. Doch, das ist schon was mir bekannt vorkommt, auch wenn ich nicht gedacht hätte, dass es sich so wendet.
Weiß es nicht tatsächlich. Was ich jetzt so höre, kümmert er sich oder organisiert halt praktisch das Leben seiner neuen Familie genauso gut, wie er uns das organisiert hat. Aber ja, das ist schon typisch und dass er auch so schnell handeln muss und nicht sagen kann, ich warte erst mal ab und lehne mich mal zurück und gucke, entwickelt sich das wirklich so, wie ich das haben möchte oder nicht? Und dann erst handelt, aber er muss halt sofort, also ich meine, wenn die halt irgendwie auch im Dezember zusammengekommen sind und im Februar schon zusammenziehen und dann auch mit Kindern im Wechselmodell, da ich finde das, also das ist für mich ein sehr schneller Handlungsablauf. Das ist schon typisch für ihn, dass er sehr schnell handelt und Dinge umsetzt. Aber sonst so diesen Umgang mit mir, wie empathielos das halt einfach auch
ist immer noch so, gell? Das hat sich nicht verändert, dass er zu dir nicht besonders toll ist.
Ja, also unsere WhatsApp-Kommunikation ist schon oberflächlich neutral. Also so ist es halt so Orga-Talk, den wir noch so zu regeln haben. Aber dahinter verbergen sich halt immer so kleine Enttäuschung, wo ich mir denke, ach wirklich? Also weiß ich nicht. Jetzt neulich hat er mich mal gefragt, ob ich das Fahrrad seiner Mutter noch brauche oder ob er das mitnehmen kann. Mhm. Und da habe ich, also ja, war ich schon ein bisschen, also das hat seine Mutter mir geschenkt. Krass. Und ja. Das ist halt so, ja, du kannst das Fahrrad deiner Mutter, von dem ich dachte, das ist dein Geschenk, haben. So. Aber es ist halt dann noch ein Punkt von den Dingen, die ich kaufen muss, für die ich kein Geld habe, weil ich jetzt einen Neustart machen muss. Also ich finde, also A, Geschenke zurückfordern ist irgendwie komisch und B, ist es halt irgendwie nicht so mitgedacht. Also er kann sich halt irgendwie das auch gar nicht vorstellen, dass es für mich jetzt vielleicht schwierig ist, umzuziehen, sich neu einzurichten.
Er hat ja dann auch wirklich alle Sachen weggenommen, gell? Alle Waschmaschinen und Trockner und so.
Nee, das hat er dann nicht. Also darf ich noch behalten, solange bis ich hier wohne. Er hat dann nur Fernseher, Kleiderschrank und ein paar andere Sachen geholt, aber Trockner und Waschmaschine hat er mir gelassen und ja, die gehen dann am Ende meiner Zeit hier, wird er sich die dann holen. Also das hat er mir dann schon gelassen. Ja, also dann manchmal passiert dann ja schon was noch Normales. Aber ja, es ist dann jedes Mal wieder so, dass ich einfach traurig bin, wie er das jetzt auch noch machen kann. Also und da denke ich mir so, ja, nee, so war er doch nicht. Also ich erkenne ihn halt einfach nicht.
Hast du mal darüber nachgedacht, irgendwas Gemeines zu machen? Also eben, wenn er so Angst hat, bei der Arbeit geoutet zu werden, sowas zu machen oder so?
Ja, kurze, gemeine, kleine Gedanken hatte ich schon. Aber das mache ich dann auch. Also das habe ich dann nicht gemacht. Mhm. Und weiß ich nicht, so geht es ihrem Mann halt auch. Also irgendwann ist man dann halt so, dass man sich, also man hat dann ja auch nur so einen ganz kurzen Effekt und eigentlich bringt es einen ja selbst gar nicht weiter.
Nee, wahrscheinlich.
Aber ja, ich hatte auch schon so kleine, fiese Gedanken.
Wie ist das denn im Freundeskreis? Sind die Leute da eher auf deiner Seite, auf seiner? Wissen die das überhaupt? Ihr werdet ja wahrscheinlich schon einen großen Freundeskreis zusammen haben, oder?
Ja, es gibt, weil wir ja viel umgezogen sind und so, also Städte gewechselt haben und so, haben wir halt überall so ein paar gemeinsame Freunde. Und als seinen Freunden, er hat es schon früh seine Geschichte erzählt, da, also teilweise schon im Oktober, da wusste ich ja noch gar nicht, dass ich getrennt bin. Da hat er halt erzählt, dass im Oktober hat er erzählt, dass er überlegt, sich zu trennen, weil ich ja keine Kinder haben möchte und wir so unterschiedlich sind und ja, dass das seine Überlegung ist. Das hat er da schon erzählt und das ist auch, glaube ich, jetzt so seine Geschichte, dass er sich von mir getrennt hat, weil ich keine Kinder möchte. Und,
aber das ist ja totaler Quatsch.
Ja, aber das liest sich halt schöner oder hört sich schöner. Und dass er sich über Jahre entliebt hat. Das kann ja auch sein, dass er sich, man kann, wie du schon gesagt hast, man darf sich ja trennen und man kann ja auch zu dem Schluss kommen, dass man sich entliebt hat. So, aber ich hätte es halt gern gewusst, ein bisschen früher, dass der Prozess läuft.
Der soll auch nicht Lügen über dich erzählen.
Ich denke, er erzählt halt einfach, also man erzählt halt ja einfach auch nicht so gern, dass man irgendwie versucht hat, Kinder zu bekommen und das nicht funktioniert hat. Und
aber das ist die Wahrheit. Also was soll die Scheiße? Entschuldigung, aber das kann doch nicht sein, dass er dann, wenn ihr beide versucht habt, Kinder miteinander zu bekommen und du zwei Fehlgeburten hattest, dann kann er doch nicht rumlaufen und erzählen, leider wollte Anne keine Kinder, deshalb musste ich irgendwann für mich was anderes suchen. Das ist doch gemein und das ist vor allem nicht wahr. Regt dich das nicht auf?
Ja, das regt mich schon auf und ich finde es auch, muss dann auch feststellen, dass manche von unseren gemeinsamen Freunden, auf die er sozusagen das Erstzugriffsrecht hat, also die er halt schon viel früher informiert hat, als mir noch das ganze Ausmaß nicht klar war, dass sie mir zum Beispiel nicht zum Geburtstag gratuliert haben, dass seine Familie hat mir nicht zum Geburtstag gratuliert. Ich meine, ich war 20 Jahre Teil deren Familie und den gratulieren die mir nicht zum Geburtstag. Ich finde, da muss man ja nicht viel schreiben. Herzlichen Glückwunsch, Tuts. Also, und die machen auch so weiter jetzt. Also die haben halt einfach die Frau wird ausgetauscht und die gehen da alle mit und für die ist das normal. Und das macht mich schon, aber das macht mich wütend. Jetzt sind wir bei wütend. Aber ich werde jetzt nicht hingehen und seine Geschichte revidieren und sagen, ja, aber es war doch so und so, weil das wirkt halt einfach auch irgendwie verzweifelt und irgendwie nicht, ja, irgendwie nicht souverän.
Ich kann das verstehen. Ich kann das verstehen, dass du sagst, es wirkt verzweifelt und unsouverän, aber hast du nicht trotzdem das Bedürfnis, diese Parade, die er sich da aufgebaut hat, diese Geschichte da trotzdem ein Stück weit zu stören. Also das ist doch, also mich würde das einfach wahnsinnig machen, wenn da Sachen erzählt werden, die nicht stimmen über mich.
Ja, es gibt durchaus hier Freunde, die halt beide Geschichten kennen, also von beiden Teilen. Einfach weil ich dann ja einfach auch mit der Situation überfordert war und ja einfach mich mit Menschen unterhalten mussten und dann halt meine Geschichte erzählt haben und so. Und Die finden das natürlich auch, also die finden es dann auch absurd irgendwie und das Ganze, also dass dieser Frauentausch so normal wahrgenommen wird. Ja, aber letztendlich, ja, weiß ich nicht, wie unsere Freunde sich so aufteilen wird, wer da wen behalten möchte oder so. Es ist für manche, ja. Also wenn man Leute, Paare kennt und dann als Paar mit Paaren befreundet ist und dann trennt sich dieses Paar, ich finde dann, ist es auch immer, also für das übrig gebliebene Paar, das ja dann noch zusammen ist, wenn sie dann immer mit diesen Einzelpersonen konfrontiert werden und warum die sich getrennt haben, dann fängt man ja automatisch an, sich mit seiner eigenen Beziehung auseinanderzusetzen und manchmal möchte man das ja auch einfach nicht. Also so, und dann distanziert man sich dann von den Freunden oder ja. Das deswegen, ich weiß, ja. Weiß ich jetzt noch nicht, wer da letztendlich übrig bleibt. Und ja, für mich ist auch, also eigentlich ist mir die Geschichte auch egal, wie er erzählt. Ich hätte mir halt einfach mehr Ehrlichkeit gewünscht und ich würde mir jetzt einfach mal einen empathischen Umgang wünschen und auch so Verständnis für mich und ja.
Voll, das mindestens, ja. Wie seid ihr denn jetzt im Kontakt? Also, du hast gesagt, ihr schreibt organisatorisches per WhatsApp, ja. Und würdest du dir wünschen, dass es nochmal eine Aussprache gibt oder dass es nochmal ein ehrliches Gespräch gibt oder was würdest du dir wünschen?
Ja, irgendwann. Aber irgendwann wirklich ein bisschen weiter ferne, weil für mich ist das halt noch schwierig und ich bin ihm auch, also rhetorisch praktisch immer unterlegen, weil er einfach also rhetorisch sehr gut ist und einfach irgendwie immer die besseren Argumente hat und besser vorbereitet ist. So. Und ich einfach aufgrund meiner, also so wie ich mich fühle, weil ich das ja immer noch bearbeite und immer das Gefühl hatte, weiterhin in der defensiven Position zu sein. Also ich meine, er hat halt ein neues Leben mit einer neuen Frau, drei gestohlenen Kindern und ja, hat halt so ein happy life. Ich habe das halt nicht, also ich durfte mein eigenes Leben behalten, da bin ich sehr dankbar, das Vergnügen hat ihr Mann nicht. Sein Leben wird jetzt teilweise von meinem Mann gelebt, aber ja, das ist halt eine andere Situation und ich glaube, ich würde mich da halt so überfahren fühlen und deswegen möchte ich mich jetzt erstmal nicht treffen und das, diese Verhaltensweisen verletzen mich ja schon, wenn ich sie schriftlich mitgeteilt bekomme und ich weiß gar nicht, wie es wäre, wenn es persönlich wäre.
Gibt es denn was du deinem Ex noch sagen wollen würdest?
Ja, die Niere kannst du trotzdem noch haben, wenn du sie brauchst, aber vielleicht gibt es auch andere Leute, die ich dich spenden würde. Also da kannst du dir jetzt nicht mehr so sicher sein. Aber ja.
Braucht er eine Niere?
So, nein, aber er hat mich einmal gefragt, was ich für die Beziehung tun würde. Und ich habe gesagt, das ist mein Spiel. Also ich würde auf jeden Fall in der Niere spenden, wenn er sie braucht. Und das würde ich auch weiterhin. Und ich würde sie wahrscheinlich noch anderen Freunden spenden. Aber ja, vorher hätte er sie exklusiv haben können.
Denkst du denn, dass du irgendwie auch ready bist für eine neue Beziehung für dich oder eher noch nicht?
Also ich könnte mir schon eine neue Beziehung vorstellen. So ist das nicht. Aber manchmal denke ich, also jetzt im letzten halben Jahr war ich nicht ein Beziehungspartner für irgendjemanden, weil ich ja immer noch diese alte Sache verarbeite und die werde ich bestimmt auch noch viele Jahre verarbeiten. Aber das hat ja keinen, also das ist ja unfair, jemandem das zuzumuten, wenn man ihm die ganze Zeit irgendwie erzählt. Und dann hat er und ich denke, ich wäre bereit für eine neue Beziehung. Bräuchte jemanden, der auch verlassen wurde, ungefähr genauso schäbig wie ich, dann können wir uns gegenseitig austauschen.
Naja. An der Stelle gibt es ganz viele, die zuhören. Meldet euch gerne.
Genau. Und selbst wenn es nur eine Selbsthilfegruppe wird, ist egal.
Ja, also es gibt ja immer wieder die Break-up-Live-Treffen, aber was ich auch immer wieder gerne mache, wenn jemand jetzt diese Folge gehört hat und findet, er würde dir gerne schreiben, wenn das für beide okay ist, dann stelle ich auch manchmal den Kontakt her, weil das kann auch ganz schön sein, finde ich, dass man da nochmal mit jemandem, der was Ähnliches erlebt hat oder so ein bisschen schreiben kann oder telefonieren.
Ja, gerne.
Cool. Ich bin gespannt, wie es weitergeht bei dir, Anne. Ich bin beeindruckt von dir, wie gefasst und wie ja immer noch irgendwie nicht bitter und nicht wütend und ja auch irgendwie nüchtern du auf diese ganze Sache blickst und fand das sehr, sehr spannend. Ich muss sagen, ich finde es eine Riesenschweinerei, was da abgelaufen ist und ich finde, das ist wirklich keine Art, mit Leuten umzugehen und ja, ich hoffe einfach, dass es für dich auch irgendwie ein gutes Ende nimmt und dass es ja vielleicht auch eben eine andere Beziehung oder einfach nochmal einen Turn gibt, der auch für dich richtig toll sein kann.
Ja, vielen Dank. Ich hoffe das auch.
Davon gehe ich sehr aus. Ja. Dankeschön. Und an alle, die jetzt zugehört haben, ich wollte nochmal schnell sagen, dass ihr diesen Podcast auf Apple Podcasts und Spotify bewerten könnt. Spotify, jetzt habe ich es richtig gesagt. Wenn ihr das tut, dann würde ich mich sehr freuen. Und ihr könnt auch bei Patreon ein Abo abschließen. Da sind im Moment vor allen Dingen private Inhalte von mir, wie es mir gerade so geht mit der Schwangerschaft und allem, was ich jetzt gerade so erlebe, drauf. Aber natürlich auch wieder Hintergrundfolgen zu diesem Podcast und vielleicht auch wieder Live-Treffen. Patrons, ihr habt diese Folge ja auch schon früher gehört. Also die Folgen, die hier im Podcast sind, die sind auch meistens ein bisschen früher nochmal auf Patreon geschaltet und es gibt auch Bonus-Episoden da, also wenn ihr Lust habt, da mal vorbeizuschauen, patreon.com/charlotteteile findet ihr auch in den Shownotes. Genau. Das war's eigentlich von mir. Ich danke dir sehr, dass du dir so viel Zeit genommen hast, Anne, und ich freue mich hier in unregelmäßigen Abständen wieder Folgen auch für euch aufzuschalten. Ich werde es im Moment nicht schaffen, alle 2 Wochen eine Folge zu machen, aber ich habe gedacht, wenn es so eine Geschichte gibt wie jetzt die von Anne, dann freue ich mich sehr, die aufzunehmen und die euch auch hier online zu stellen. Geschnitten wurde die Folge wie immer von Paul, hoffe ich. Paul, wenn du das hörst, vielen Dank. Und ja, danke euch allen fürs Zuhören und vor allem danke, Anne, dass du uns deine Geschichte erzählt hast.
Und danke, dass ich da sein durfte. Es ist ein befreiendes Gefühl, auch mal seine eigene Geschichte zu erzählen.
Dankeschön. Ciao, ciao.